Also es lief wie im Film, ehrlicherweise. Ich kann es wahrscheinlich heutzutage immer noch nicht begreifen, so wirklich, weil, also man muss ja dazu sagen, in der Winterpause, ich glaube 2011, 2012 war das schon in der Saison, gab es einen Trainerwechsel und das hat mir wahrscheinlich dann auch ein Stück weit geholfen, weil mein früherer A-Jugendtrainer, Christian Streich, wurde dann Cheftrainer und er kannte mich sehr gut und hat mich dann auch angerufen und sofort gesagt, dass ich mit ins Wintertrainingslager soll. Mit 17 damals noch. Und ja, dann gab es so spezielle Momente. Ich habe mein erstes oder zweites Freundschaftsspiel dann in der Vorbereitung gemacht im Trainingslager. Da gab es dann einen Elfmeter und ich sollte den schießen, weil ich den halt in der A-Jugend auch immer geschossen habe. Und das ist so ein Urvertrauen, das er auch zu mir hatte. Also zu meiner Anfangszeit hätte ich ehrlicherweise niemals gedacht, dass ich jetzt in meine 15. Saison gehe. Also ich war, glaube ich, ich hatte natürlich das Vertrauen im ersten Moment vom Cheftrainer von einem Bundesliga-Verein, aber man muss das natürlich auch ein Stück weit dann erstmal auch wieder zurückzahlen, weil natürlich auch alle anderen sehen, ja, wenn der jetzt keine Leistung bringt und trotzdem immer spielt, ne, das ist natürlich auch nicht so prickelnd. Also da ist natürlich ein Trainer dann auch immer auch, ja, wird dann auch schnell hinterfragt und es hat dann Gott sei Dank geklappt. Aber ich hätte damals, ja, wie soll ich sagen, ich will mich jetzt auch nicht irgendwie kleiner machen, als ich vielleicht bin, aber ich war jetzt nie so das ganz krasse Talent, wo früher schon immer alles auseinandergenommen hat.
Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge.
Ja, und ich begrüße euch alle da draußen für eine neue Folge vom Leader Talk. Und ja, diejenigen, die aufgepasst haben, die werden wissen, dass ich in der Ausgabe Juni meinen ersten aktuellen Bundesligaspieler im Leader Talk hatte, Maximilian Arnold. Und heute bin ich sehr, sehr glücklich und zufrieden, dass ich den zweiten renommierten Spieler aus der Bundesliga habe, Matthias Ginter. Und warum ich mich besonders bei Matthias Ginter über seine Zusage freue, weil er für mich ja gewisse Werte ausstrahlt, die für Führung stehen, die für Verantwortung stehen. Und wie genau Matthias es ernst nimmt mit diesen Themen, das wird er uns jetzt in den nächsten 40, 50 Minuten erzählen. Ich freue mich sehr, Matthias, dass du zugesagt hast. Hallo.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke.
Ja, das Erste, was man mit dir in Verbindung bringt, oder nicht das allererste, aber der Weltmeistertitel 2014, eine deiner Stationen. Trotzdem noch mal ganz kurz der Abriss für alle, die es vielleicht verpasst haben, sich mit dir näher zu beschäftigen, Matthias. Du kommst aus der Nähe von Freiburg, aus March, ein kleiner Ort vor den Toren Freiburgs und hast dort mit 4, 5 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Bist dann relativ zeitig mit, ich sag mal, 10, 11 Jahren nach Freiburg gegangen, zum SC Freiburg, alle Jugendmannschaften durchlaufen, bist dort Profi geworden, Nationalspieler, Weltmeister, der Wechsel nach Dortmund, der Wechsel nach Gladbach und 2022, also für mich damals auch relativ überraschend, ja, die Rückkehr des verlorenen Sohnes zurück nach Freiburg und dort bist du jetzt seit 3 Jahren und prägst auch diese Zeit mit deinem Einsatz, eine sehr erfolgreiche Zeit. Das also sozusagen mal die Station. Jetzt habe ich es schon angedeutet, du kommst aus March, direkt vor den Toren Freiburgs, deine Frau kommt aus March, du bist in der Jugend vom SC Freiburg groß geworden, bist ein Eigengewächs und baust auch gerade in Freiburg, in der Stadt. Deswegen mal so die erste Frage, weil das so heraussticht, diese Heimatverbundenheit. Was bedeutet dir Heimat, Matthias? Was bedeutet dir Freiburg? Was gibt dir Freiburg?
Also zuerst mal ist es, glaube ich, was ganz Spezielles, weil ich sehr, sehr viele Mitspieler hatte in den letzten jetzt auch schon 14, 15 Spielzeiten, sowohl in der Bundesliga, in den verschiedenen Vereinen, als auch natürlich dann auch in der Nationalmannschaft. Und es gab auch ein paar Spieler, die dieses Heimatgefühl auch hatten, wenn man sich mal ausgetauscht hat oder unterhalten hat. Aber für mich war das irgendwie, ja, jetzt nicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber ich habe gespürt, okay, viele hatten das einfach nicht so und sind natürlich in jungen Jahren zum Beispiel ins Internat gegangen, Kilometer weit weg von zu Hause. Und ich hatte das große Glück, dass ich quasi noch zu Hause leben konnte, als ich Bundesliga gespielt habe zum Beispiel. Also das ist ja eigentlich schon sehr, sehr, sehr besonders und deswegen war ich einfach so heimatverbunden. Ich bin heute immer noch sehr heimatverbunden, zum Beispiel auch zu meinem, eben zum SC Marchich, zu meinem Heimatverein. Das sind so, ja, Geschichten. Mein bester Freund, mein Trauzeuge, ist Co-Trainer beim SC Marchich. Also das sind so Verbindungen, die bleiben einfach. Und ich habe immer noch die gleichen Freunde wie zu Grundschulzeiten. Also das sind so wirklich lebenslange Verbindungen und alle kommen halt hier aus der Gegend. Viele in Freiburg oder eben aus der March und deswegen ist es so eine Verbindung. Natürlich habe ich mich auch woanders sehr, sehr wohl gefühlt, in Dortmund oder in Gladbach, aber ja, ich habe es schon oft öfter gesagt, Heimat ist natürlich dann doch nochmal ein Stück weit was anderes, wenn man nach Hause kommen kann. Ja, die ganze Familie ist da, die Verwandtschaft, die Freunde, die man schon jahrelang kennt, die einen selber auch schon jahrelang kennen, bevor der ganze Profizirkus, sage ich jetzt mal, angefangen hat. Also ja, das ist einfach grundsätzlich schon was Besonderes und dann natürlich dann auch mit meiner Frau, die auch aus dem gleichen Dorf kommt. Ja, ich weiß, dass ich wahnsinniges Glück habe, weil wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, dass viele mir da auch ein Stück weit leid tun. Aber ich wünschte, jeder könnte so dieses Heimatgefühl auch in sich tragen, wenn man die Ecken kennt von seinem alten Dorf. Also das ist schon auf jeden
Was
Fall was ganz
Besonderes.
Besonderes. Genau.
Jetzt stelle ich mir Matthias vor, wie er so durch March vielleicht läuft oder jetzt durch Merzhausen und irgendwie die Luft genießt und sich einfach pudelwohl fühlt und dann triffst du deine Freunde und ist es so, dass du dich da gar nicht verstellen musst? Die kennen dich so, wie du warst, so wie du bist. Ist das so dieser eine Vorteil auch, wenn man der Heimat verbleibt oder wieder zurückkommt, dass es da einfach Verbindungen gibt, wo ein absolutes Vertrauen auch da ist. Du musst dich nicht verstellen, du bist echt authentisch, man kennt dich, du kennst die anderen. Also das stelle ich mir so vor, das stelle ich mir sehr
Entspannt.
entspannt. Genau,
Ja,
genau.
ja. Ja, es ist auf jeden Fall. Also nochmal, ich habe auch in Dortmund Freunde gefunden oder in Gladbach. Das würde ich gar nicht ausschließen oder
Also
verneinen.
ein wichtiger Satz an der Stelle, ne? Matthias
Ja,
Ginter hat auch
auf
Freunde
jeden
in Dortmund
Fall.
gefunden.
Es soll jetzt nicht so, ja, wie soll ich sagen, bisschen
Nee,
komisch
kommt's nicht so
klingen.
rüber. Nein, nein, kommt's
Okay, sehr
überhaupt
gut.
nicht.
Aber klar, es ist natürlich einfach auf einer anderen, man startet einfach schon auf einer ganz anderen Ebene, weil
Genau.
eben der große Unterschied ist, man kannte mich schon davor, also vor 17, 18 Jahren, bevor ich mein erstes Spiel gemacht habe im Profibereich. Man wird als Mensch betrachtet und mal eben in erster Linie natürlich als guter Freund.
Und einfach nochmal an der Stelle auch, um eine gute Leistung zu zeigen, um einfach gut zu sein in dem, was man tut, braucht es halt einfach auch gute Faktoren im Umfeld. Und wenn du jetzt
Ja.
feststellst, Mensch, mir tut das gut. Ich kann super performen, wenn mir gewisse Dinge zur Verfügung stehen. Und dazu gehört eben auch diese Verbundenheit, dass du weißt, Mensch, da sind meine Freunde, ich bin in Freiburg und deswegen gilt es dann auch demnach zu handeln und das hast du eben getan, als
Ja,
du
also
2022 zurückgekommen bist, weil du wahrscheinlich auch gemerkt hast, das tut mir gut, danach sehne ich mich.
jein, also nicht nur, würde ich sagen. Natürlich hat auch ich würde sogar fast sagen, in erster Linie auch das Sportliche eine große Rolle, natürlich eine große, sehr große Rolle gespielt. Und man konnte auch nicht mehr das Freiburg vergleichen von 3 Jahren, wie als ich gegangen bin, vor jetzt auch schon mittlerweile 11, 12 Jahren. Also natürlich hat sich der Verein unheimlich entwickelt. Natürlich ist es halt dann so passend. Also es passt natürlich auf der emotionalen Ebene, auf der persönlichen Ebene, aber es hat natürlich auch, glaube ich, in erster Linie auf der sportlichen Ebene gepasst. Weil, jetzt übertrieben gesagt, wenn jetzt Freiburg in der dritten Liga gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht zurückgekommen.
Ja,
Also man
Entschuldigung,
will
du
es
bist auch
natürlich nicht,
28 gewesen, ne? Du bist
genau, also
28 gewesen,
genau.
Zenit
Und
deiner Laufbahn letztlich, ne?
genau, und ohne es jetzt komplett auszuholen, ich wollte eigentlich ursprünglich auch gerne in Gladbach bleiben und dann gab es ja da ein bisschen Unruhe und ja, dann hat man sich natürlich Gedanken gemacht. Es war ein halbes Jahr dann auch vor der WM. Inwieweit vielleicht ein Verein auf der gleichen Ebene, vielleicht ein Stückchen drüber. Und ja, wenn man es jetzt mal ganz runterbricht, jetzt die letzten 3 Jahre war es dann halt auch sehr gut so, wie es gelaufen ist. Wir haben uns jetzt das
Ziemlich,
dritte
ja.
Mal auch für Europa qualifiziert, haben immer mal wieder auch an der Champions League geschnuppert zumindest. Und ja, das war dann eher, ja, natürlich hat es dann natürlich perfekt
Hat
gepasst mit
super
dem
gepasst.
Emotionalen, mit dem Persönlichen, mit dem nach Hause kommen, in Anführungszeichen. Das war natürlich sehr, sehr speziell, natürlich auch für mich. Und ja, hat natürlich auch ja, super geklappt, kann man so
Ja,
sagen.
ist auf jeden Fall eine wunderbare Geschichte, ja, die Geschichte von Matthias Ginter. Und jetzt hast du es ja schon gerade gesagt, mit 17, 18 zum Profi geworden. Du warst gerade erst 18, also ich habe es natürlich nur nachgelesen, du wirst es mir gleich bestätigen, hoffentlich. Du warst gerade 18, erstes Spiel, Einwechslung, FC Augsburg und du schießt das Siegtor. Was macht das mit einem Freiburger Jungen, der das erste Spiel macht, das erste Profispiel, das erste Tor, eingewechselt? Dann dieser Hype. Also, was hast du aus dieser Phase, als du gerade 18 geworden bist und zum Profi geworden bist, mit diesem Einstieg, was hast du aus dieser Phase gelernt vielleicht?
Also es lief wie im Film, ehrlicherweise. Ich kann es wahrscheinlich heutzutage immer noch nicht begreifen, so wirklich, weil, also man muss ja dazu sagen, in der Winterpause, ich glaube 2011, 2012 war das schon in der Saison, gab es einen Trainerwechsel und das hat mir wahrscheinlich dann auch ein Stück weit geholfen, weil mein früherer A-Jugendtrainer, Christian Streich, wurde dann Cheftrainer und er kannte mich sehr gut und hat mich dann auch angerufen und sofort gesagt, dass ich mit ins Wintertrainingslager soll. Mit 17 damals noch und ja, dann gab es so spezielle Momente. Ich habe mein erstes oder zweites Freundschaftsspiel dann in der Vorbereitung gemacht im Trainingslager. Da gab es dann einen Elfmeter und ich sollte den schießen, weil ich den halt in der A-Jugend auch immer geschossen habe. Und das ist so ein Urvertrauen, das er auch zu mir hatte und dass ich dann auch, vielleicht kommen wir später dann auch nochmal dazu, was Trainer auch für Spieler ausmachen können, was eben Leadership oder Führung angeht. Da ist er oder hat er mich natürlich, keine Ahnung, da war natürlich ein 28-Jähriger, der hätte sich wahrscheinlich auch gerne den Elfmeter genommen, aber ich sollte den halt schießen. Ich habe den dann auch wahrscheinlich auch aufgrund des Vertrauens dann auch reingemacht und so hat sich das dann im Wintertrainingslager damals aufgebaut und dann habe ich es in den Kader eben geschafft beim ersten Rückrundenspiel. Ja, und dann, klar, Einwechslung war schon phänomenal. Man träumt natürlich als kleiner Junge immer mal wieder ganz, ganz oben anzukommen und dann natürlich mit dem Siegtor, das war natürlich das i-Tüpfelchen. Also unbeschreiblich, meine Eltern, mein Bruder waren im Stadion hinter dem Tor, wo ich das Tor gemacht habe und sind beide oder alle in Tränen ausgebrochen, als es dann das Spiel auch
Schön.
vorbei war und man 1-0 gewonnen hat. Also es sind so Momente, ja, das vergisst man natürlich nicht.
Und was warst du denn mit 18 für ein Junge? Warst du bereit für diesen Weg, für all das, was du dann erlebt hast, mit den Titeln, mit den Spielen, mit diesem Sport, der doch ganz schön viel abverlangt von dem Menschen in dir, als auch von dem Sportler in dir?
Also zu meiner Anfangszeit hätte ich ehrlicherweise niemals gedacht, dass ich jetzt in meine 15. Saison gehe. Also ich war, glaube ich, ich hatte natürlich das Vertrauen im ersten Moment vom Cheftrainer von einem Bundesliga-Verein, aber man muss das natürlich auch ein Stück weit dann erstmal auch wieder zurückzahlen, weil natürlich auch alle anderen sehen, ja, wenn der jetzt keine Leistung bringt und trotzdem immer spielt, ne, das ist natürlich auch nicht so prickelnd. Also da ist natürlich ein Trainer dann auch immer auch ja, wird dann auch schnell hinterfragt und es hat dann Gott sei Dank geklappt, aber ich hätte damals, ja, wie soll ich sagen, ich will mich jetzt auch nicht irgendwie kleiner machen, als ich vielleicht bin, aber ich war jetzt nie so das ganz krasse Talent, wo früher schon immer alles auseinandergenommen hat, so auf dem Spielfeld. Also ich war eher einer, der sich immer alles hart erarbeiten musste und viel ja, Ehrgeiz, Disziplin entwickeln musste, um halt ja mich von den anderen Konkurrenten oder Spielern auch ein Stück weit ja durchzusetzen oder abzuheben, um auffälliger zu sein, als jetzt, sage ich mal, einer, der jetzt drei Spiele austribbelt. Das ist an sich schon auffällig, aber das ist ja nicht mein Spiel. So, und ja, das fordert auf jeden Fall eine Menge Durchhaltevermögen. Das fordert schon sehr, sehr viel eben Disziplin. Und das ist schon, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das so lange durchhalten kann, aber es macht jetzt natürlich dann auch mit den ersten Erfolgen hat es dann natürlich auch einen bestätigt, einem natürlich den Spaß auch ein Stück weit gegeben, weiter dran zu bleiben und ja, da nicht aufzustecken.
Hast du das Gefühl, dass gerade dieser Ehrgeiz und dieses Dranbleiben, dass das dir auch ein Stück weit mitgegeben wurde? Also ist da so direkt eine Parallele bei dir im Kopf da? Also wenn du drüber nachdenkst, woher kommt dieser Wille und dieser Ehrgeiz und dieses Dranbleiben? Hast du da so ein Vorbild zu Hause vielleicht oder bist du da ein Stück weit geprägt? Oder hast du eine Erklärung dafür, dass du, naja, über dich selbst sagst, Talent war zwar da, war nicht der Überflieger und trotzdem hast du eine der schönsten Karrieren bislang schon hingelegt, die man sich so vorstellen kann?
Ja, also zuerst natürlich wurde ich, glaube ich, so auch ein Stück weit erzogen zu Hause von meinen Eltern und meinem Bruder. Der ist auch 4 Jahre älter und hat auch Fußball gespielt in der Jugend vom SC Freiburg. Und eben meine Eltern haben auch sehr, sehr drauf geachtet. Zum Beispiel, jetzt mal ein kleines Beispiel, wenn ich mit 15, 16 dann nach Hause gekommen bin und 2 Tore gemacht habe oder ja ein gutes Spiel gemacht habe, so... Ich habe das dann halt natürlich an meinem Bruder auch gesehen. Es geht halt immer weiter, gerade in dieser Fußballblase. Da kann man sich nicht ausruhen. Und jetzt eben auch auf das erste Spiel angesprochen. Du kommst rein als erster Bundesliga-Einsatz, machst ein Tor. Also man fühlt sich dann natürlich schon wie der König. Aber das
absolut.
Ist ja eigentlich ist es ja, wenn man es streng nimmt, erstmal ein Spiel. Und ein gutes Spiel, sage ich mal, ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schwer hinzukriegen und man muss da halt, ja, hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch an, aber ja, das ist halt meistens erstmal der Anfang, also der ganz, ganz am Anfang. Man steht ja quasi bei einem Bundesligaspiel und jetzt geht's halt wieder an die neue Woche, Montag kommt das Training wieder, man muss sich wieder neu beweisen, also es ist, man ist in diesem Hamsterrad drin und es geht
ja, immer um Leistung.
Alle 3-4 Tage zu performen, Leistung zu bringen, das ist schon, wie gesagt, das habe ich sehr, sehr früh mitbekommen. Natürlich hat Christian Streich dann da auch in jungen Jahren eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Wie gesagt, ich habe in der Jugend schon, hat das sehr, sehr drauf geachtet, auch einfach diesen Ehrgeiz weiter beizubehalten, demütig zu sein, auch im Erfolg nicht abzuheben. Das sind schon so Attribute, die mir sehr, sehr früh mit auf den Weg gegeben wurden, glaube ich.
Ist es das, was du vor allen Dingen von Christian Streich mitgenommen hast, gelernt hast? Also dieser Wille, dran zu bleiben, Demut, das Morgen nicht zu vergessen und trotzdem auch Mensch zu bleiben, trotz aller Ziele und aller Konkurrenz in der Mannschaft. Wie würdest du es ausdrücken, was vor allen Dingen Christian Streich dir mitgegeben hat, so für deinen Weg?
Ja, würde ich schon sagen, das ist so die eine Haupteigenschaft, die ihn ja auch ausgezeichnet hat über die ganzen Jahre auch als Trainer. Aus sich das Maximale rausholen. Natürlich hat jeder ein unterschiedliches Talent oder fängt auf einer unterschiedlichen Ebene an, als Jugendlicher oder dann später auch als Profi. Aber letzten Endes kann man schon das eine oder andere natürlich auch selber beeinflussen, indem man halt, ja, Sein Lieblingssatz war immer ein bisschen mehr machen als die anderen. Immer jeden Tag, wenn es jeden Tag ein bisschen mehr nur ist als die anderen, dann summiert sich das und irgendwann zahlt sich das dann aus. Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall abgefärbt hat, würde ich sagen.
Jetzt habe ich ein bisschen recherchiert und Sachen gelesen, auch über dich oder auch mit dir. Und da gab es ein Interview in der Stadionzeitung, glaube ich. Da warst du 16, da hast du so ein Doppelgespräch mit einem ehemaligen Spieler, Banovic hieß der. Und da habt ihr euch so ein bisschen unterhalten. Und dann hat er dich was gefragt, was dir wichtig für die Zukunft ist. Also du so als 16-Jähriger unter anderem gesagt, ich wünsche mir, dass ich mir meinen Ehrgeiz behalte. Also in diesem Sinne. Also da bist du 16 gewesen und was wünschst du dir für die Zukunft, dass dieser Ehrgeiz da bleibt? Und das zeigt ja schon, dass auch schon mit 16 so dieser Begriff und diese Bedeutung des Ehrgeizes für dich enorm wichtig war. Also dass du dir gewünscht hast, letztlich hungrig zu bleiben.
Ja, also das wusste ich jetzt tatsächlich nicht mehr, dass ich das damals gesagt habe. Also ich kann mich da wiederholen. Ich glaube, das ist so die Eigenschaft, wo ich mich selber abheben kann. Also wo ich mich einfach auch ein Stück weit abheben kann, trifft es, glaube ich, ganz gut. Natürlich ist das auch nicht immer einfach. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich die letzten Jahre immer gleich ehrgeizig war. Also natürlich gibt es da auch Phasen, die sehr, sehr schwer sein können, die natürlich, wenn man jetzt mal auf den Satz immer ein bisschen mehr machen, das kann natürlich auch irgendwann auch mal ein Tick zu viel werden. Oder man kann auch mal, wenn man nach diesem Prinzip so ein bisschen der Perfektion lebt, auch diese Zufriedenheit, den Spaß, auch manchmal gibt es auch Phasen, wo man den dann nicht so spürt oder miterlebt. Und
War das so bei dir? Gab es da so Phasen, an die du dich erinnerst, die freudlos
ja,
waren, wo du an Sachen
also das
gezweifelt
ist,
hast?
ich glaube, das ist bei jedem Beruf, bei jedem Job so. Und natürlich war das bei mir auch so. Gerade im Fußballerleben, wenn man da zwei, dreimal nicht gut spielt oder verliert hintereinander, natürlich ist es dann, fühlt sich einfach ein bisschen schwerer an, als wenn alles läuft. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit menschlich. Nur ist es halt dann natürlich wichtig, da nicht komplett zu resignieren, sondern natürlich da auch wieder dran zu bleiben, weiterzuarbeiten. Ist leichter gesagt, ehrlicherweise, weil das kann natürlich dann schon auch mal ermüden irgendwann. Aber also ich würde schon sagen, dass ich das einigermaßen gut hinbekommen habe die letzten Jahre.
Ja, so wirkt's zumindest. Und jetzt, wo wir ja so ganz unter uns sind und ich auch so nachfragen darf, gab es denn in all diesen Jahren, jetzt bist du 31, gab es in all diesen Jahren mal wirklich so einen ganz kritischen Punkt, wo es dir auch, ja, wo du vielleicht Gedanken hattest, über die du dich heute wunderst, also in Bezug auf das tägliche Tun, hattest du so auch einen Tiefpunkt, der schwer zu überwinden war?
Also es gab zum einen in meiner ersten Freiburger Zeit mal eine Verletzung. Da hatte ich Rückenbeschwerden. Da war ich, glaube ich, mal 3 Monate raus. Und das war der erste von so 3 Momenten, würde ich jetzt mal sagen, wo ich gedacht habe, boah, wenn ich jetzt mit 18 schon Rückenprobleme habe oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, da jetzt nicht wirklich mich bewegen kann, so, oder von der die Belastung Bundesliga standhalten kann, wie sieht denn das erst mit 25 aus? Und auch da war das Credo, ja, alles dafür zu tun, fit zu bleiben und toi toi toi, zum Glück habe ich die letzten Jahre sehr, sehr gut durchgestanden. Aber das war so ein Moment, so der eine körperliche Moment, würde ich sagen. Und dann gab es natürlich nach meinem Wechsel nach Dortmund von den 3 Jahren war, glaube ich, das erste halbe Jahr schwierig, weil es zum einen natürlich bei mir nicht wirklich prickelnd lief und auch als Mannschaft nicht gut lief. Und da habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, boah, ist das nicht zu groß der Schritt gewesen? Ist es nicht? Komme ich mit meinen Anlagen, mit meinen Qualitäten, auch mit dem Ehrgeiz. Du stößt natürlich auch irgendwann an Grenzen, aber kommt man da hin, auf dieses Niveau, aufs nächste Level. Das war schon auch das erste halbe Jahr damals mit 20. ja, schon so eine Zeit, wo ich mir auch viele Gedanken gemacht habe. Zum Glück konnte ich das dann auch die letzten 2 Jahre in Dortmund ja, mich da entwickeln und dahingehend verbessern und dass die 2 Jahre dann auch gut liefen. Und dann das dritte, würde ich sagen, so das letzte halbe Jahr dann in Gladbach, als dann auch feststand, dass ich zu dem Zeitpunkt dann leider nicht mehr verlängern kann oder werde. War natürlich auch sehr, sehr viel öffentlich dann natürlich auch so das erste Mal eigentlich überhaupt, dass öffentlich sehr, sehr viel gesprochen, geschrieben wurde und ich da auch für mich gedacht habe, wie genau konnte das jetzt so da so weit kommen oder wie genau ist es so dahingehend entwickelt, wie konnte es sich so entwickeln und das waren so, würde ich sagen, jetzt mal die 3 Momente, wo ich mir sehr, sehr viel Überwindung auch gekostet hat, sowohl natürlich eben körperlich, wenn man jetzt, oder qualitativ, sage ich jetzt mal, aber natürlich auch mental, psychisch gesehen, aus diesen Tiefs rauszukommen. Natürlich gab es immer mal wieder zwischendurch auch mal Tiefs, das ist ja ganz normal, aber ich würde
Logisch.
sozusagen mal, das sind die drei prägnantesten.
Und allen drei Situationen ist ja so eins gemein, nämlich so die Zweifel irgendwie. Also die Zweifel, langt es körperlich? Die Zweifel, was habe ich irgendwie vielleicht auch falsch gemacht hier in Gladbach? Zweifel, vielleicht war es nicht der richtige Schritt nach Dortmund. Also diese Zweifel, ne, das ist ja spannend, dass die dann dafür sorgen, dass man sich so selbst runterzieht. Und dann ist es ja ganz wichtig, dass man mit dem Kopf oben bleibt, ne? Kopf über der Wasseroberfläche oder irgendwie dieses Gefühl, mit dem Rücken an der Wand irgendwie ja einen Schritt nach vorne zu gehen, also irgendwie sich frei zu schwimmen so. Und gibt es da von dir aus noch ein, zwei Sätze so, Mensch, was hilft da? Wie geht man da um, auch in dieser Fußballwelt eben auch?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste war für mich, immer zuerst bei mir anzufangen. Also ich habe das auch, wie ich vorher gesagt habe, ich habe viele, viele Spieler, verantwortliche Trainer kennengelernt. Und natürlich ist es absolut menschlich, wenn man sagt, boah, das liegt jetzt an dem oder der hat einen Fehler gemacht oder
Total.
das ist
Das machen
auch im
wir alle
Alltag so.
ständig.
Ja,
Ja.
das ist auch wenn man Auto fährt, man ist nie selber
Natürlich.
schuld, gefühlt.
Nee.
Also und ich glaube, dass es eine Eigenschaft auch von mir ist, ja, immer zuerst bei mir selber anzufangen. So, was genau kann ich jetzt machen, damit jetzt auf Dortmund zum Beispiel gesprochen, die nächsten Jahre gut werden. Und zum Glück habe ich da auch immer relativ ein gutes Umfeld gehabt, die mir auch selber gesagt haben, ey, das war jetzt gut, das war jetzt weniger gut, lass das mal lieber so machen. Oder auch eben von mir selber. Das kam auch meistens von mir selber raus. Ja, das reicht einfach nicht. Ich muss einfach mehr machen. Ich muss da, um auf dieses Level zu kommen, ja, das vielleicht reicht dieses aktuelle bisschen mehr machen nicht. Ich muss halt ein Stückchen nochmal mehr machen, nochmal mehr trainieren, nochmal mich an dieses Niveau anpassen. Und ich glaube, sonst hätte ich ja auch nicht die letzten 2 Jahre mehr oder weniger als Stammspieler gespielt haben bei Dortmund, was auch gerne mal unterschlagen wird, weil man dieses erste halbe Jahr halt noch so
Im
im
Kopf hat.
Hinterkopf hat. Und ja, das ist immer, manchmal sagt man mir auch, es ist ein Tickchen zu viel, selber sich die Schuld oder sich selber zu verurteilen, aber ich glaube, wenn man sich selber immer hinterfragt und immer besser werden will, auch dann muss man halt sich auch bei sich selber an erster Stelle
Total,
anfangen.
total. Und gut, dass du es sagst. Das ist eigentlich mit die erste Frage, die wir als Coaches in eine Sitzung sagen: Du hast ein Problem. Okay, was kannst du denn tun, um das Problem zu lösen? Das ist ja so dann die erste Frage, die dann so denjenigen erstmal so ein bisschen ratlos zurücklässt. Nee, das Außen muss doch geändert werden. Die anderen müssen doch sich ändern. Ich muss was tun. Ich muss was ändern. Das ist ein super Ansatz. Also von daher bist du da goldrichtig unterwegs. Und an der Stelle darf ich es auch nochmal sagen, in deinem letzten Jahr gerade bei Borussia Dortmund uneingeschränkter Stammspieler und DFB-Pokalsieger. Und du bist mit einem sehr erhobenen Haupt aus Dortmund gegangen. Das darf ich an der Stelle auch verraten, nach anfänglichen Schwierigkeiten, aber das zeigt ja auch, wie du tickst, Matthias. Und jetzt bist du 2014 ja auch Weltmeister geworden. Und da habe ich nur eine Frage zu, weil das einfach großartig ist. Du hast im März 2014 dein erstes Länderspiel gemacht und wirst 4 Monate später Weltmeister. Wie sehr pusht dich das? Ich meine, was ein Erlebnis, was für eine Begeisterung und wie sehr belastet es auch, dass man überall nur noch der Weltmeister ist? Mal einfach dich gefragt.
Also mich hat es eher gepusht als jetzt belastet, würde ich sagen. Also diese 6 Wochen, also man muss ja auch dazu sagen, ich war da mit einem gewissen Abstand auch der Jüngste damals mit 20.
Und du bist bis heute, glaube ich, der jüngste Weltmeister, den Deutschland je hervorgebracht hat. Genau.
Erfahren, genau. Ist auch mal schön zu hören. ja, also es ist natürlich, ich bin damals auf dem letzten Drücker natürlich auch mit ein bisschen Glück dazu gerutscht, weil andere sich dann auch verletzt haben oder ja, einfach was dazwischen kam oder ich es dann vielleicht auch nicht ganz so schlecht gemacht habe, die 2,5 Jahre davor in der Bundesliga. Ja, das waren diese 6 Wochen in Brasilien, das war auch für mich natürlich aus Freiburg raus das erste Mal so ein bisschen ja diesen internationalen Fußball kennengelernt zu haben. Auch die ganzen Spieler, also man hat ja 2006 zum Beispiel, war ich 12 Jahre alt, das war 8 Jahre davor. Das war das Sommermärchen, dieses Gefühl Sommermärchen, das kennen wir alle, genau. Und dann mit Bastian Schweinsteiger zum Beispiel in einem Haus zu wohnen, das war ja total surreal in dem Moment, weil das war ja ein Kindheitsidol oder halt ein Held, so wie halt die 10- oder 12-jährigen Jungs heute mit den Wirtz- oder Musiala-Trikots rumlaufen und das war dementsprechend natürlich eine sehr, sehr schöne Zeit, natürlich dann gekrönt natürlich mit dem Titel am Ende. Aber mich hat das sehr, sehr gepusht einfach, weil es so ein schönes Erlebnis war. Und natürlich ist es jetzt nicht unmöglich, aber auf jeden Fall sehr schwer zu wiederholen. Und dahin diese Titelgier auch ein Stück weit zu entwickeln, das eben immer weiter zu arbeiten, dieses Bestmögliche aus sich rausholen, aus seinen Anlagen rauszuholen. Das habe ich dann dort auch gemerkt, okay, das sind wirklich Maschinen gefühlt, auch psychische Maschinen, die da alle 3-4 Tage einfach abliefern. Und da hinzukommen, das war dann auch mein Ziel, auch in diese Rollen zu kommen. Da Tag und Nacht dafür zu leben, alles zu investieren, was man kann, das hat mich schon extrem gepusht auf jeden Fall.
Also hatte ich das ja eigentlich dann auch nochmal bestärkt, so in deiner grundsätzlichen Ausrichtung auch eben mit Willen und Einsatz und Ehrgeiz nach vorne zu kommen. Das heißt, du hast das als einen Weg gesehen, als ein Vorbild, hast ja auch kein Spiel gemacht, sondern hast ja mehr in dieser Beobachterrolle dann auch alles aufgesaugt. Und das ist auch vielleicht die Erklärung dann auch für mich, wenn man mit 20 Weltmeister wird, dann das kann auch für den einen oder anderen, je nachdem, wie du eben gepolt bist, auch, so die Gemütlichkeit einladen. Und das ist ja jetzt 11 Jahre her. Das muss man sich ja überlegen. Das ist ja wie aus einer anderen Welt. Und
das wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich diese Typen an sich, hat sich natürlich auch ein Stück weit entwickelt. Ich will es nicht sagen, besser oder schlechter heutzutage, aber es ist halt einfach anders. Also ich würde mich schon eher nochmal zur klassischen alten Schule zählen, was jetzt so die Gedanken einfach angeht, so die Leistungskultur. Aber das hat sich natürlich auch weiterentwickelt, das ist mir ganz klar. Und deswegen will ich jetzt, wie gesagt, gar nicht urteilen, so was damals gut war. Oder man sagt ja auch, früher war alles ein Stück weit besser. Aber es ist natürlich schon so, dass das, wie du gerade gesagt hast, natürlich auch auf andere Bahnen gelenkt werden absolut könnte.
Ja.
Also,
und ja, da hast du ja eine unglaubliche Konstanz an den Tag gelegt und ja, bist jetzt auch in Freiburg auf einer Erfolgswelle für diesen Verein, bist ein wichtiger Spieler. Und ich habe hier ein Zitat von Julian Schuster, der jetzt nun ja auch nicht, also als Cheftrainer das noch nicht ganz so lange macht. Und der sagt einen Satz, der könnte auch gesagt worden sein, als Matthias Ginter 16 war oder 12 oder 18 oder 19. Der sagt den aber.
Bin ich gespannt.
Ja, der sagt den aber, als er 31 ist, ja. Und der sagt über dich: Matthias hat eine unglaubliche Haltung und Einstellung dem Fußball gegenüber und nutzt jeden Tag, um besser zu werden. Und investiert da auch unglaublich viel. Und ich meine, so ein Satz eines Trainers über einen Routinier mit 31, also jeden Tag zu nutzen, um besser zu werden, viel zu investieren und eben diese Haltung und Einstellung, die du jetzt auch schon in der ersten halben Stunde uns ein bisschen gezeigt hast, ist das so ein bisschen, ja, der Hinweis auch für viele andere Spieler für Erfolg?
Vor allem für längerfristige Konstanz, also natürlich hat sich auch das Fußballspiel weiterentwickelt und natürlich sind die Jungs von heute, also wenn ich jetzt heutzutage 17 wäre, ich glaube nicht, dass ich mit meinem früheren Talent das irgendwie auch nur annähernd geschafft hätte. Also die sind natürlich schon unfassbar weiter, weil sich alles auch weiterentwickelt hat. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, da immer dran zu bleiben, immer zu investieren. Um halt dann dieses Tempo, das heutzutage mittlerweile auch gespielt wird, auch mitgehen zu können, auch als 31-Jähriger, auch immer noch alle 3-4 Tage auf dem Platz zu stehen und zu liefern. Und ich glaube schon, dass das, ja, das ist halt so. Ich habe noch keinen anderen Weg gefunden. Wenn es einen einfachen Weg geben würde, würde ich den wahrscheinlich auch nehmen. Aber ist so aus meiner Erfahrung, ist es dann schon meistens so gewesen, so auch die Mitspieler, die halt einfach geackert haben, die sind irgendwann ja besser geworden.
Und jetzt hast du ja ein paar Jahre auf dem Buckel, bist Routinier. So wie ich dich wahrnehme, stehst du für mich für eine Art Führungsspieler. Und jetzt die Frage, wie du diese Führung interpretierst aufgrund deiner Karriere, deines Weges, deiner Persönlichkeit. Ich nehme dich auch so wahr, dass du nicht immer sprichst, aber wenn du sprichst, hört man dir zu, weil dann ist es in irgendeiner Form gehaltvoll und man, vor allen Dingen, was ich schön bei dir finde, und das will ich als Kompliment weitergeben, ich habe immer das Gefühl, das ist der Matthias Ginter in echt, also da kommt immer viel Echtheit rüber und trotzdem die Frage, wie führt man, wenn man nicht brüllt?
Auch da habe ich mir viel auch abschauen können in meinen jungen Jahren. Ich glaube, in allererster Linie ist es wichtig, Leistung zu bringen. Also ich war nie der Fan davon, auch wenn das viele wahrscheinlich oder auch wenn es da vielleicht andere gibt, die das einfach anders auch grundsätzlich sehen, aber ich, wenn ich da rumgeschrien habe und den größten Müll zusammengespielt habe, boah, also da würde ich mir echt sehr, sehr dumm vorkommen. Also dann würde ich mich selber nicht mehr ernst nehmen. Also das ist so ein, ich glaube, in erster Linie bei mir ist es schon so, dass ich versuche einfach Leistung zu bringen. Natürlich ist es wichtig, auch zu coachen und miteinander zu sprechen. Das ist ganz normal. Aber in erster Linie, glaube ich, kann man auch über die Leistung sehr, sehr viel vorangehen. Man kann allein mit einem Passspiel kann man vorangehen. Ist der Pass gut, scharf gespielt oder ist er so, ja, so locker irgendwie?
Also mit Überzeugung.
Genau. Und also ich glaube, das strahlt auch ab, wie man sich im Training gibt, wie man natürlich da auch im Spiel sich reinhaut. Ich glaube schon, dass das viel, viel mehr bringt, weil zum einen sieht man das, also das sehen meine Mitspieler, das sehen die Gegenspieler, das sehen, ja, das nimmt man einfach wahr. So die Haltung, die was man verkörpert einfach. Und zum anderen ist es natürlich auch bei uns so, wenn man vor 60.000, 70.000 spielt, natürlich kann man da coachen, natürlich kann man das auch versuchen, aber in erster Linie kann man nicht alle erreichen, immer, in jeder Aktion. Und Meistens ist es so, dass man die Nebenmänner oder die Nebenleute so hört, aber ansonsten ist es halt sehr, sehr eingeschränkt. Und da kann man viel auch über dieses Nonverbal, über diese Gestik regeln. Und ich glaube schon eben, dass das stark mit auch mit der generellen Haltung und dann wiederum auch mit der Leistung zusammenhängt.
Wie wichtig ist dir denn dein Trainer? Also, wie oft suchst du so diesen Kontakt? Es gibt Spieler, die brauchen das sehr, andere weniger. Wie wichtig ist dir das? Du hast vorhin ein wunderbares Beispiel gebracht mit Christian Streich, der dir dieses Vertrauen, diese Verantwortung übertragen hat. Es macht was mit dir als Spieler, und es tut auch gut. Brauchst du davon weniger? Wie ist so der dein Bedürfnis dahingehend, und was hältst du auch für eine gesunde Balance?
Also bei mir ist es meistens so, dass ich schon, also ich bin vom Typ her schon jemand, der unfassbar gerne Verantwortung übernimmt, aber so ein Stück weit auch Rückendeckung braucht, glaube ich. Also ich bin jetzt niemand, der sich da von vornherein, keine Ahnung, alles unter den Nagel reißen will oder so. Also das ist schon.
Also es braucht dieses Commitment von einer gewissen
Genau,
Seite
also
aus.
das würde ich schon sagen, weil der Trainer ist natürlich der Überleader, sage ich jetzt mal, der Mannschaft, und der hat natürlich auch die Aufgabe, glaube ich, das dann natürlich auch ein Stück weit zu verteilen, auch auf die Spieler auf dem Platz. Und ja, bei mir war es zum Beispiel dann so ab der zweiten Saison in Dortmund mit Thomas Tuchel, der hat mir halt das Vertrauen als Rechtsverteidiger gegeben. Ich habe davor noch nie Rechtsverteidiger gespielt im Profibereich, aber der hat eine Idee, und dann denkt man sich natürlich, okay, der hat die Idee, jetzt vertraut er dir. Oder auch bei Marco Rose zum Beispiel, als er kam, ich war damals, glaube ich, 24 oder 25, und hat ja nach 2, 3 Wochen der Vorbereitung halt die Kapitäne bestimmt. So, und dann hat er direkt gesagt, ey, du bist mein zweiter oder dritter Kapitän. So, das
Cool.
macht natürlich was mit einem. So, und
Voll.
dann bin ich schon jemand, der das da voll auch aufgeht in der Rolle auch. Und das auch für mich, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, weil, wie gesagt, ich jetzt niemand, ja, wahrscheinlich in den ersten Tagen bei einem neuen Verein eher so ein bisschen der Beobachterrolle bin. Aber wenn das eben, wie du gesagt hast, so ein Commitment ist, einfach dieses zusammen, dieses ja, dem Erfolg untergeordnete Vertrauen gibt, dann
Dann passt
ist
das.
es für mich einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, ja.
Und dann gehst du auch den Schritt nach
Dann
vorne
ist
um.
es absolut, also dann weiß ich, okay, das ist ja auch ganz normal, wenn man dann Fehler macht, oder ganz normal, das ist menschlich, also das ist einfach so. Und dann weiß man aber trotzdem, der Trainer ist da, der vertraut einem, der hat ihm, demjenigen dann vertraut, in dem Fall mir. Und dann ist es auch, ja, einfach, dann passieren die Fehler einfach auch gar nicht, weil man sich darüber gar keinen Gedanken machen muss,
Oder sieht sie gar nicht, oder registriert sie auch gar nicht mehr so.
Genau, dass der Trainer ihn dann beim nächsten Spiel einfach mich draußen lässt oder so, das ist dann einfach nicht gegeben, weil ja, mit dieser Rolle ich eigentlich, glaube ich, sehr, sehr gut umgehen kann.
Und jetzt macht ihr ja als Mannschaft auch einen super homogenen Eindruck. Also dieses Commitment Trainer, Spieler, das ist ja irgendwie eine Einheit. Die Fans auch das pusht euch, dich natürlich, weil du weißt, da ist auch ein Riesenvertrauen da draußen. Der Trainer vertraut dir, die anderen Spieler. Gibt es in Freiburg überhaupt Momente, die du erlebt hast, wo du mal Prozesse erlebt hast oder Abläufe oder Dinge, wo du, hey, jetzt aber mal hier diese Richtung, also. Oder ist das so, es klingt ja, oder wenn man es so von außen betrachtet, ist wie nur eine Oase fast schon. Oder ist es auch mal so, dass auch ein Matthias Ginter dann mal feststellt, so jetzt braucht es mal hier gerade eine Ansage, eine Ansprache oder sowas?
Ja, das gibt's schon auch. Also das gibt's in jeder Mannschaft und natürlich auch in Freiburg. Also natürlich ist das in anderen Vereinen nochmal, gerade wo die Medienpräsenz auch nochmal höher ist, da wird natürlich alles analysiert und alles nochmal doppelt und dreifach drüber geschaut. Aber natürlich gibt's das in Freiburg. Und natürlich ist das ein Vorteil bei uns, dass wir das auch intern behalten können. Also es gab auch Oder es gibt wahrscheinlich auch immer noch Mannschaften, wo dann das ein oder andere auch noch außen dringt. Und ich glaube, das ist in Freiburg sehr, sehr gut, dass es einfach auch kritisch, dass man sich untereinander einfach sagen kann, was man denkt. Also das ist einfach ein ganz, ganz großer Vorteil. Und ich glaube, das gehört halt auch zu Leadership an sich, weil das ist nicht immer schön. Also wenn man jemandem mal die Wahrheit sagt, also die wirkliche Wahrheit, dann kann das natürlich auch nicht immer schön sein und das kann natürlich auch ein Stück weit auch, ja, wie soll ich sagen, das kann natürlich auch, das hat so seinen Preis manchmal. Also dann ist man vielleicht nicht immer der beliebteste an sich, aber
Aber es ist
man
sehr
macht's halt,
hilfreich.
es ist hilfreich, weil man es für den Erfolg der Mannschaft macht. Also das ist,
Also du
glaube
sprichst
ich.
gerade von einer wunderbaren Feedback-Kultur. Ja, das ist dieses Schlagwort, was ja auch in vielen
Ja,
Unternehmen
ja.
gehypt wird, dass man eben genau darauf hinweist, weil wie soll man sonst auch vorankommen? Und ich glaube, Kritik ist, wenn es gut ausgedrückt ist, letztlich ein Geschenk. Es ist schwierig, das erstmal vielleicht zu sehen,
Ja,
aber eine
es kommt
gut
natürlich auf
formulierte
den,
Kritik
genau.
ist tatsächlich
Absolut.
ein Geschenk.
Es kommt darauf an, wie man das einem sagt, natürlich.
Genau.
Und natürlich kommt es darauf an, was der andere damit macht. Also er kann natürlich auch wieder sagen, ja, was will der jetzt von mir? Oder er sagt dann, okay, ich
Ich nehme
schaue
es zu
auf mich,
Herzen.
ich
Genau.
nehme es mir an und versuche es so umzusetzen. Das ist natürlich, wie gesagt, wir haben hier in Freiburg sehr, sehr gute Charaktere. Auch die Jungs, die aus der Jugend kommen, das sind hochanständige Jungs. Also denen kann man auch wirklich was sagen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, warum so viele junge Spieler das auch hier schaffen, weil die so aufnahmekritikfähig sind. Also wirklich, ich will jetzt auch nicht auf andere Vereine jetzt irgendwie schießen, aber wenn man da was zu einem jungen Spieler gesagt hat, das geht da rein und da raus, das ist halt eine andere, ich will nicht sagen, eine andere Kultur an sich schon, aber das ist schon dieses,
Ja,
ja,
wahrscheinlich bei der Auslese
okay.
wird halt auch wo auf andere Dinge vielleicht auch schon in frühen Jahren auch geachtet, ne? Dass dann die Spieler,
Ja.
die dann dort in der Akademie sind, auch gewisse Eigenschaften haben. Matthias, jetzt warst du ja auch mal ein junger Spieler. Gibt es denn so von den Werten her, von dem Verhalten her Dinge, die, wo du heute sagst, dass du die ganz anders siehst als noch Anfang 20? Also nimmst du auch bei dir wahr, dass da an einer oder an zwei Stellen so echt eine krasse Veränderung stattgefunden hat? Oder ist es so, und so wirkt es auch ein bisschen, dass es so wirklich so eine stetige Entwicklung ist und der Matthias Ginter ist irgendwie gewachsen, der ist aber irgendwie nicht viel anders als mit 20 vielleicht. Also wie siehst du es denn? Gibt es Dinge, die du komplett anders siehst als mit 20?
Auch da gibt es so zwei Seiten, würde ich sagen. Also auf der einen Seite von den Grundwerten her würde ich jetzt nicht, sehe ich jetzt nichts an sich anders. Natürlich entwickelt man sich weiter, natürlich hat man andere Ansichten. Das Einzige wäre vielleicht, dass ich mir mit 20 oder keine Ahnung, vielleicht noch früher gedacht habe, okay, man kann wirklich alles trainieren. Also das habe ich wirklich gedacht. Und so habe ich dann auch Tag und Nacht trainiert.
Wie
Jetzt mit 31 muss ich sagen, man kann wahrscheinlich nicht alles trainieren.
Hast du
Also,
schön erkennt das mit 31,
ja. Das natürlich hat jeder Mensch ist unterschiedlich und kommt
ja.
unter unterschiedlichen Gegebenheiten auf die Welt und entwickelt sich ganz unterschiedlich. Aber das ist vielleicht, natürlich kann man unfassbar viel rausholen aus Ehrgeiz und aus Wille und aus Disziplin und aus diesem Mehrmachen. Aber ich glaube, ja, man ist da natürlich irgendwann, wenn man so diesen Perfektionismus lebt, auch irgendwann stößt man dann einfach, das ist logisch, an Grenzen. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil letzten
Nö.
Endes geht es darum, das Beste aus seinen Möglichkeiten oder aus den eigenen Gegebenheiten rauszuholen. Und ja, darum geht's. Also darum, das ist so auch mein Ansporn, dass ich in 10 Jahren da bin und zurückblicken kann und nicht sagen muss, wo hätte ich da mal mehr gemacht oder hätte ich da mal das anders gemacht, sondern dass ich da irgendwo in Freiburg sitze und sag, boah, du hast alles gegeben, das war das absolute Maximum und dann ja, ist das Gewissen auch natürlich sehr zufrieden und glücklich, glaube ich.
Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, so aus meiner Sicht, dass dieser Moment kommen wird, Matthias, dass du irgendwo sitzt und wirst und genau das denkst und fühlst. Du engagierst dich auch abseits des Platzes und das wirklich sehr erfolgreich mit deiner Matthias-Ginter-Stiftung. Ihr sammelt wirklich Jahr für Jahr so richtig viel Geld ein, muss man sagen. Ihr unterstützt Kinder damit. So habe ich es jetzt als Überschrift mal mitgenommen. Was motiviert dich da? Auch da, jetzt gerade bei diesem Gespräch, glaube ich, ist es klar, dass das nichts ist für das Etikett oder für die Briefmarke, sondern das ist was du mit Herzblut machst, mit deiner Frau zusammen auch und lokal vor allen Dingen in Freiburg verwurzelt. Was motiviert dich da, das doch schon seit einer gewissen Zeit zu machen?
Das kam schon, ja, relativ früh. Wir haben uns da bei einem Kinderklinikbesuch, 2016 war das schon, war ich gerade 22 und da haben wir eben eine Kinderklinik besucht in Freiburg und haben dann, ja, ein paar Fansachen damals von Borussia Dortmund einfach noch mitgenommen, so vorweihnachtliche Geschenke mitgebracht. Wurden eingeladen und dann haben wir gemerkt oder auch gesehen, okay, die Räumlichkeiten, die Gegebenheiten, die sind schon krass. Also man denkt zwar immer Deutschland und uns geht's allen gut, aber auch gerade Freiburg auch, aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, überall auch ein Stück weit Hilfe benötigt. Und da haben wir dann die Kinderklinik verlassen, haben uns selber auch gesagt, boah, das kann es jetzt eigentlich nicht gewesen sein. Und dann sind wir haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, erst nach der Karriere oder Projekte, und dann sind wir relativ schnell einfach zum Entschluss gekommen, eine eigene Stiftung gleich zu gründen. Das ging dann auch über ein Jahr mit den Behörden. Das ist natürlich auch so ein bisschen in Deutschland so, aber jetzt mittlerweile seit 2018, also seit 7 Jahren, haben wir die Stiftung, und man muss echt sagen, das ist echt, es macht einfach unfassbar viel Freude. Also was für Dinge man bewegen kann, natürlich auch mit Hilfe der Spendern. Also das ist natürlich auch so, dass man, eine Stiftung lebt natürlich von Spenden. Das ist bei allen Stiftungen so, und da sind wir auch sehr, sehr glücklich und dankbar, dass wir da so viel Unterstützung auch haben. Und da auch eben den Kindern zu helfen, sei es irgendwie sozial oder körperlich oder geistig benachteiligte Kinder, auch da dieses Wissen mitzugeben, ey, das fordert jetzt, natürlich ist das noch mal auf einer ganz, ganz anderen Ebene, auf einer viel wichtigeren Ebene, dieser gesundheitliche Aspekt, aber das erfordert jetzt einfach Kraft, das erfordert Mut auch, das durchzustehen, und natürlich auch mit den Eltern, und das sind natürlich auch nicht immer schöne Entwicklungen, aber man versucht da einfach, dieses Privileg, das man selber hatte, den Kindern, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht, dass man da das einfach unterstützt.
Toll. Und bestimmt ganz, ganz, ganz viele berührende Momente, die sich zwar anders anfühlen als ein Titelgewinn oder ein Torerfolg, aber genauso wichtig da sind. Was heißt genauso wichtig? Also wichtiger sind, weil das ist das echte Leben, auch wenn Fußball natürlich zu uns gehört, viele Menschen dort auch ihr Geld verdienen, und trotzdem, wenn du sowas erlebst mit Kindern, die Hilfe bedürfen, dann ist es schon was ganz Besonderes. Matthias, absolut. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Ich musste ganz viele Fragen skippen, weil ich dich sehr spontan viele andere Fragen gestellt habe, aber das ist auch gut so. Und jetzt bei der letzten Frage wollte ich dich eigentlich so ein bisschen fragen, Mensch, bei all diesen Trainern, die du gehabt hast, Christian Streich, Thomas Tuchel, Marco Rose, Julian Schuster, wer ist derjenige, der dir vielleicht mit am meisten was mitgegeben hat? Jetzt haben wir schon ein bisschen was über Christian Streich gehört. Und jetzt habe ich noch mal eine andere Frage in dieser Richtung. Was würdest du denn gern einem deiner Trainer sagen, wenn er jetzt hier sitzen würde? Boah. Also gibt es vielleicht das Bedürfnis, zu sagen so, ach Mensch, wenn ich mir... Ja, aber es geht ja gar nicht darum zu sagen, dass das der besonderste Trainer ist, sondern welchem Trainer würdest du gerne einfach nochmal was sagen, weil du es vielleicht heute anders sagen würdest beim Abschied oder du hast vergessen, jemandem was mitzuteilen. Also wenn du dir wünschen oder wenn du es möglich machen könntest, dass ein Trainer jetzt hier zugeschaltet wird, was würdest du ihm gerne einfach nochmal sagen? Ich kann einfach nur ein Dankeschön sagen oder es kann irgendwie ein Verständnis sein.
Man muss, also ehrlicherweise hatte ich eigentlich größtenteils sehr, sehr großes Glück mit den Trainern. Also ich bin mit mehr oder weniger eigentlich allen sehr gut menschlich zurechtgekommen. Eben Christian Streich war natürlich unfassbar wichtig als junger Spieler. Dann natürlich Thomas Tuchel in Dortmund, Dieter Hecking auch und Marco Rose in Gladbach und jetzt natürlich auch Julian Schuster. Wenn es einen geben würde, wäre es tatsächlich Jürgen Klopp. Das war natürlich der Trainer, der mich damals nach Dortmund geholt hat. Die Nationaltrainer natürlich noch mit Jogi Löw und Hansi Flick. Aber bei Jürgen Klopp war es so, ich glaube, das war einfach so ein bisschen der falsche Zeitpunkt. Also ich habe es ja am Anfang gesagt. Das war so einfach für mich einfach eine komplett neue Station auch, sowohl fußballerisch als auch im Leben. Ich habe auch das erste Mal alleine gewohnt. Mhm. Also also wenn du mich jetzt so fragst, dann würde ich wahrscheinlich ihn auswählen und sagen, ey, ja, lief jetzt vielleicht nicht so gut am Anfang, aber das hat natürlich jetzt weniger mit mir oder mit ihm an sich zu tun. Vielleicht war es einfach der falsche Zeitpunkt, weil ich glaube, an einem anderen Ort oder an einem anderen Zeitpunkt hätte es echt gut geklappt, weil er sehr, sehr viele Ähnlichkeiten auch mit Christian Streich zum Beispiel hat. Also
Das klingt aber sehr versöhnlich. Mhm.
Ja, also wir haben uns ja auch danach nochmal öfters auch mal auch die Jahre danach geschrieben oder auch mal gesehen und das ist auch alles gut, aber dieser fußballerische Aspekt hat halt nicht so ganz funktioniert. Aber gut, das gehört
eben auch dazu.
So eine Karriere dazu, genau.
Mhm. Genau. Mhm. Ja, schön. Klopp hatte ich vergessen in der ganzen Riege deiner wirklich tollen Trainer, Matthias. Und das wäre nochmal der Ansatz vielleicht für eine Folge 2 mit dir. So, was macht Matthias, wenn er dann mal nach der Karriere ist? Das ist nochmal steht auf einem anderen Blatt. Jetzt hast du noch mindestens 9, 10 Jahre oder 11, ich weiß es nicht, oder auch nur 4 oder 5. Oh, ja. Du wirst es sehen. Auf jeden Fall mache ich mir keine Sorgen um dich oder wer auch immer. Du wirst deinen Weg gehen, auch nach deiner Fußballkarriere. Und das Gespräch war großartig. Vielen Dank für die Inhalte zum einen, aber vor allen Dingen auch spürbar für mich, so dass dieses Bedachte und dass du dir wirklich Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten, zu verstehen. Und das ist jetzt gerade bei Spielern nicht immer so, das kenne ich aus meiner Vergangenheit als Journalist, deswegen umso schöner, dass wir rund um das Thema Leadership, Führung, Werte so ein schönes, offenes Gespräch führen konnten, Matthias. Also vielen Dank und dir ein tolles Jahr mit viel Gesundheit. Ja, freut mich, dass auch dir das Spaß gemacht hat und das eine oder andere bleibt ja vielleicht auch hängen aus so einem Gespräch.
Ja, hoffentlich.
Ja, also bis dann. Tschüss, Matthias. Ciao.